Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Im Profil. Heute möchte ich Ihnen mal keinen Verein oder keine Stiftung vorstellen, sondern einen Verlag, und zwar den Silberfuchs Verlag. Und das hat einen ganz besonderen Grund, den ich Ihnen gleich im Gespräch erklären werde. Wir sprechen mit Antje Hinz, der Geschäftsführerin des Silberfuchs Verlages. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch über das Gespräch.
Frau Hinz, Sie haben ein besonderes Format, was auch sehr gut zu moekompetenz.de passt, entwickelt. Sie haben sich nämlich vorgenommen, ferne Länder, auch in Osteuropa, nicht nur in Osteuropa, durch Audio-CDs über die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte den Menschen näher zu bringen. Sie haben eine ganze Reihe von diesen CDs mit Ländern aus aller Welt schon vorgelegt. Aus Osteuropa sind es drei, nämlich eine Audio-CD zu Polen, eine zu Ungarn und eine zu Russland, die Sie auch selber redaktionell gestaltet haben. Wie muss man sich denn den Prozess der Produktion einer solchen CD von der Idee bis zur Vermarktung vorstellen?
Also es ist so, andere Länder, andere Kulturen vermitteln sich einerseits über den Kopf, das heißt, man sammelt Fakten, Informationen und macht sich dann ein ganz bestimmtes Bild. Viel stärker aber als über den Intellekt erschließt sich eine Kultur doch auf emotionale Weise, also sozusagen über den Bauch. Und deshalb haben wir uns als ehemalige ARD-Rundfunk-Hörfunk-Autoren, denen das Hören eben am Herzen liegt, entschlossen, Hörbücher zu konzipieren, um andere Kulturen vorzustellen. Anders als bei einem Buch lässt sich bei einem Hörbuch sehr viel mehr von der Atmosphäre eines Landes vermitteln, also über Klänge, Geräusche, über Musik und natürlich auch über die Stimme des Schauspielers. Das heißt, wir mischen in unseren Hörbüchern, für die wir immer Originalmanuskripte schreiben. Also das heißt, wir greifen jetzt nicht auf die Zweitverwertung von Büchern zurück, sondern wir schreiben eben diese Manuskripte ganz neu und wir mischen dabei Sachinformationen mit Zitaten, also mit literarischen oder philosophischen Äußerungen, mit lebendigen Beschreibungen von Gemälden, von Bildern, Bauwerken. Und wir nutzen auch sehr viele Musikbeispiele aus dem jeweiligen Land. Und zwar machen wir das nicht nur illustrierend, sondern wir wählen die Musik sorgsam mit inhaltlichen Bezügen zu den einzelnen Texten im Hörbuch aus. Und auf diese Weise, also über das Ohr und über die Mischung von sachlichen Informationen und emotional wirkenden Elementen, wird man meiner Ansicht nach doch näher und noch direkter in ein Land oder in eine andere Kultur hineingezogen. Es ist so, dieses Hörbuch steckt in einem sehr hochwertigen Hardcover-Einband und ist zudem eben auch künstlerisch gestaltet nach der Ästhetik des jeweiligen Landes. Es ist so, dass unsere Grafikerin das Manuskript genau und aufmerksam liest, bevor sie sich an die Arbeit macht und versucht dann eben wirklich die Besonderheiten des Landes optisch auch nochmal wiederzuspiegeln. Und im Beiheft der CD, ja, kriegt man dann nochmal die wichtigsten Stationen im Hörbuch dann auf optische Weise wiedergespiegelt. Und ja, vielleicht ist es einfach ganz schön, wenn wir mal ein Hörbeispiel aus dem Hörbuch hören können, um die Dramaturgie der CDs oder des Aufbaus ganz gut zu zeigen. Und ich schlage ein Hörbuch, einen Ausschnitt aus dem schon erwähnten Russland-Hörbuch vor. Es geht da um den künstlerischen Aufbruch Russlands zu Beginn des 20. Jahrhunderts, um die künstlerische Avantgarde, den Futurismus und speziell um Komponisten, die was ganz Neues gemacht haben, nämlich sie haben Maschinen- und Industrieklänge in die Musik einbezogen, was dann zur Folge hat, dass die Musik wirklich sehr brachial, aber auch sehr, ja, emotional ergreifend klingt. Ja, vielleicht hören wir daraus einen Ausschnitt. Der Schauspieler ist Rolf Becker, der mit seiner Stimme in ganz verschiedene Rollen schlüpft, also Zitate sehr eindringlich und emotional schildert und dann wiederum die Sachtexte in den Sachtexten sich etwas zurücknimmt. Und ich finde, das gibt eine ganz gute Mischung.
Eine neue Welt soll entstehen. Nichts mehr so sein, wie es einmal war. Kunstrichtung und Stile wechseln innerhalb kürzester Zeit. Symbolismus, Futurismus, Kubismus. Verschiedene Strömungen mischen sich, wie in dampfenden Kesseln der neuen Fabriken des Kapitalismus. Die alte Welt hat ausgedient. Die Avantgardisten zerlegen sie in Bruchstücke, setzen sie neu zusammen und begleiten ihre Schöpfung mit umfangreichen theoretischen Konzepten. Manifest zur futuristischen Oper Sieg über die Sonne.
Wir praktizieren die totale Zerschlagung der Worte, der alten Dekorationen und der musikalischen Harmonie. Wir feiern den Sieg der Technik über Natur und Biologismus. Wir werfen die weiblichen Apolls und die verschlissenen Aphroditen über Bord und leiten eine Epoche männlicher Kühnheit ein.
Da hat man jetzt sowohl in Ihrer Antwort als auch in dem Ausschnitt sehr genau gemerkt, wie emotional so eine Audio-CD rüberkommen kann, wenn eben ein gutes Skript und eine Musik und eine eindringliche Schauspielerstimme zusammenkommen. Ist es nicht schwer, wenn man die Aufgabe hat, einer so reichen Nationalkultur wie der russischen, der polnischen oder der ungarischen irgendwie näher zu kommen? Ist es da nicht schwer, sich auf ein paar wenige Sachen für die Präsentation zu konzentrieren? Was ist denn das Kriterium dafür?
Ja, die Kürze des Hörbuchs sind ja immer ungefähr 80 Minuten und die CD wird auch jedes Mal randvoll und wir müssen die Manuskripte immer sehr kürzen. Also diese Kürze hat auch was Positives. Sie zwingt uns nämlich als Autorin dazu, ganz genau auszuwählen und sich wirklich zu fragen, was macht denn nun eine bestimmte Kultur so unverwechselbar? Also was genau hat eine Nation oder ein Volk geprägt oder auch die Mentalität? Und wir gehen so vor, dass wir jedes Hörbuch chronologisch konzipieren. Das heißt, der Hörer erlebt eine historische Reise durch die Geschichte und Kultur eines Landes, sozusagen von den Mythen darüber, wie ein Volk oder eine Nation entstanden ist, bis zu den Ereignissen der Gegenwart. Die CD hat in der Regel 20 Tracks, die man einerseits durchgehend hören kann, wenn man das möchte, oder eben auch als thematische, in sich abgeschlossene Kapitel einzeln hören. Und was nun konkret die Auswahl der Themen betrifft, da gibt's natürlich einerseits Meilensteine, die im Hörbuch unverzichtbar vorkommen müssen, die jedem einfallen, wenn er jetzt zum Beispiel ja das Stichwort Russland hört. Und andererseits ist es uns aber auch wichtig, dass es Raum für Neuentdeckungen gibt, gerade für diejenigen, die das Land schon kennen. Denn es soll ja auch Bezüge geben zwischen Kultur und Geschichte, die nicht sofort auf der Hand liegen. Ich kann das ja mal an einem Beispiel erklären. Also so ein Meilenstein im Russland-Hörbuch war die Stadt Kiew als Keimzelle Russlands und auch als Keimzelle für das orthodoxe Christentum, das ja im Grunde für die russische Nation bis heute sehr wichtig ist. Dann St. Petersburg als Kopfgeburt des ersten Zaren und die unglaublich faszinierenden Bauwerke, die Stadt ja bis heute prägt. Aber ich wollte im Hörbuch eben auch den sozialen Zündstoff zeigen und die Probleme, die eben aus diesem Wahn zu ausuferndem Prunk entstanden sind, auf Kosten des Volkes ja auch. Und das wiederum hat mich dann eben zum Maler Ilja Repin geführt, der ja nicht nur die Pracht der Zaren thematisiert hat in seinen Bildern, sondern den Alltag des Volkes auf die Leinwand gebannt hat. Also in diesem berühmten Bild die Wolga-Treidler. Und diese Zusammenhänge von Alltag und Kunst spielen in den Hörbüchern der Länderreihe eine ganz maßgebliche Rolle, eben auch für die Auswahl der Themen. Ja, oder um jetzt noch ein letztes Beispiel zu erläutern, anhand von Russland, wie kommt es eigentlich, dass die Intellektuellen und die Literaten in Russland ein so großes Vertrauen bei der Bevölkerung genießen? Also jeder russische Bürger kann die großen Klassiker zitieren, Puschkin, Gogol. Und ja, da fragt man sich dann schon, liegt es vielleicht daran, dass eben nicht die Monarchen oder die Regenten die moralischen Leitlinien für die Gesellschaft gesetzt haben, sondern dass sich eben ja in diesen Leerstellen die Intellektuellen wiedergefunden haben und sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und eben damit für das Volk zu Leitfiguren werden. Also weil eben nicht die Monarchen die Antworten auf die Fragen geben können, sondern halt die Intellektuellen. Und vielleicht können wir das auch nochmal in einem kurzen Ausschnitt aus dem Russland-Hörbuch hören, ja, in dem es gerade um die Rolle der Intellektuellen in Russland geht.
Dichter sind in Russland mehr als nur Dichter. Das Volk erwartet von ihnen moralische Unterstützung. Es will auf den rechten Weg gebracht werden. Weil demokratische Strukturen lange Zeit fehlen, unter den Zaren ebenso wie unter den Kommunisten, schaffen Literaten die nötigen Foren für gesellschaftliche Debatten und übernehmen Verantwortung für ein ganzes Land. In der Erzählung »Sieben Tage der Woche« entwickelt der Autor und Ich-Erzähler Semjon Kersanow ein künstliches Herz. Es vereint nur die positiven Eigenschaften des Menschen. Das neue Organ soll Volk und Führern der sowjetischen Gesellschaft eingepflanzt werden, da das alte Herz erstarrt ist. Doch staatliche Bürokratie behindert den kühnen Plan. Nach nur 5 Tagen steht das Projekt vor dem Aus. Als der Erzähler die Sonntagszeitung aufschlägt, posiert ein anderer mit seiner Erfindung. Kurz darauf wird das Land von Billigprodukten überschwemmt. Herzen aus Blech, aus Gummi und aus Teig als Suppeneinlage. Kaum ein Volk ist so stolz auf seine Dichter und Künstler wie das Russische und fühlt sich der eigenen Kultur näher als der Politik. Vielleicht hat die Staatsmacht genau aus diesem Grund die Intellektuellen so vehement verfolgt und bekämpft. Die Bürde der Verantwortung lastet zuweilen schwer auf den Schultern der Intellektuellen. Wohin sollen sie sich orientieren? Welche Richtung sollen sie vorgeben?
Nachdem wir das gehört haben, muss ich natürlich die Frage anschließen, Sie sind ja selber Slawistin und verfolgen sicherlich auch die aktuelle Situation in Russland sehr genau. Wie sehen Sie denn das Verhältnis von Künstlern oder Intellektuellen zum Staat in Russland heute?
Ja, ich denke, das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Heute gibt es vielleicht noch mehr Künstler, die ja ganz offen ihre Putin-Treue zeigen und signalisieren. Und was vielleicht noch viel beunruhigender ist, dass sie eben auch signalisieren, dass sie sozusagen eine Einheitsmeinung kundtun. Und ich habe ein ganz aufschlussreiches Zitat des Regisseurs Nikita Michalkov gefunden, der ja 1995 auch Oscar-Preisträger war für einen Film Die Sonne, die uns täuscht. Und der hat mal gesagt, Putin gibt mir das Gefühl von Stabilität. Und das, ja, zeigt eigentlich schon, wonach sich eigentlich das ganze Volk Russlands schon immer gesehnt hat, nämlich, ja, wirklich sich geborgen zu fühlen und eine starke zentrale Kraft zu haben, die sie führt. Das war unter den Zaren sicherlich nicht anders als jetzt unter Putin. Und es gibt, glaube ich, eher wenige Journalisten oder Intellektuelle, die dann den Mut haben, sich dem entgegenzusetzen, wie eben Anna Politkovskaya oder Viktor Jerofejew, der eben ganz klar sagt, diese Meinung, die dort auch auf Websites, da Putina zum Beispiel, vertreten wird, ist eben gerade nicht die Meinung aller Intellektueller und sich ganz klar gegen diese Lippenbekenntnisse und Einheitsbekundungen wehren.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihnen und Ihrem Verlag, dass Sie für Ihr Thema, für Ihre Themen und auch für das Medium Hörbuch brennen. Das haben wir jetzt alle gemerkt. Aber trotzdem muss so ein Verlag sich ja auch wirtschaftlich tragen. Ich kann Sie jetzt natürlich nicht fragen, wie groß das Budget von so einer Audio-CD ist. Das ist Ihr unternehmerisches Geheimnis. Aber wie muss man sich das vorstellen, wenn man so ein Projekt beginnt? Das ist ja erstmal eine riesige Investition, wenn man so viel Liebe ins Detail auch stecken will, um dort wirklich so ein Qualitätsprodukt zu machen. Wie gehen Sie an sowas ran? Wie können Sie das stemmen?
Ja, also die Idee zu unserer Hörbuchreihe Länder hören, Kulturen entdecken ist entstanden ungefähr 1995. Da hatten wir, also meine Kollegin und ich, die eben auch viele Jahre für den Hörfunk gearbeitet hatte, wir haben viele Jahre die Kulturberichterstattung für das Schleswig-Holstein Musikfestival begleitet. Und es ist so, dass es dort jedes Jahr einen Länderschwerpunkt gibt. Und als wir 2005 hörten, Japan wird im Mittelpunkt stehen, da haben wir vorgeschlagen, neben dem gedruckten Programmbuch sozusagen einen Kulturführer fürs Hören zu entwickeln, der eben erklärt, in welchen historischen Zusammenhängen sich ganz bestimmte Kunstwerke, Phänomene oder Strömungen herausgebildet haben. Also am Beispiel von Japan, wie zum Beispiel ist das höfische oder bürgerliche Theater in Japan entstanden, wann ist der erste Roman erschienen, welche Komponisten oder Maler sind von welchen Herrschern gefördert worden oder hat es auch ganz unabhängige Künstler gegeben. Also worauf es uns immer ankommt, ist zu zeigen, dass Kultur eben gerade nichts Elitäres hat, sondern stets in einem ganz bestimmten historischen oder politischen Umfeld entstanden ist. Und im Grunde hat Kultur eben wirklich viel mit Zeitgeschichte zu tun. Also es spiegeln sich darin die jeweiligen Zeitumstände wider. Kultur ist die Basis unseres Zusammenlebens, wenn man so will. Sie prägt den Umgang der Menschen miteinander und eben damit auch eine Nation oder ein Land, ganz entscheidend in ihrer Nachhaltigkeit. Und das ist eben auch ein Einfluss, der sich auf die Dramaturgie der Hörbücher ergibt. Wir schließen tagesaktuelle Ereignisse, die man jetzt so in den Nachrichten hört und liest und sieht, in den Hörbüchern aus, weil unsere Hörbücher sollen beständiger sein Äußerungen von Politikern, aktuelle Ereignisse sind oft sehr schnelllebig und ja, und wir möchten irgendwie was Nachhaltigeres liefern, was drüber hinausgeht. Und um jetzt nochmal den Entstehungsprozess anhand des Russland-Hörbuchs zu erläutern, es ist grundsätzlich so, dass wir uns als kleiner Verlag überlegen, welches Land steht im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses? Also das ist auch für die Presseberichterstattung ganz wichtig, damit man bei der Vielzahl an Publikationen, die ja täglich erscheinen, nicht untergeht. Also wir fragen uns, gibt es ein Jubiläum, ein Ereignis oder ein Kulturfestival, das sich mit dem jeweiligen Land beschäftigt? Und mit dieser Frage setzen wir uns dann so ungefähr ein Jahr vor Erscheinen des Hörbuchs auseinander. Dann beginnt die Phase, dass wir mit den Veranstaltern Kontakt aufnehmen. 2007 war das in Hamburg die 50-jährige Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und St. Petersburg, die meines Wissens auch die älteste Städtepartnerschaft in Deutschland überhaupt ist, die gepflegt wird. Und da gab es verschiedene Veranstaltungen, in deren Rahmen wir dann eben auch das Russland-Hörbuch präsentiert haben. Und uns kam der glückliche Zustand noch entgegen, dass 2008, also ein Jahr später, dann auch noch das Schleswig-Holstein-Musikfestival mit dem Schwerpunkt Russland aufwartete. Ja, und das war für uns dann der Anlass, dieses Russland-Hörbuch zu veröffentlichen. Dann beginnt aber zeitgleich auch die Suche nach Förderern. Also diese Hörbücher sind ja schon so aufwendig, dass man sie eigentlich aus eigener Kraft nicht stemmen kann. Und ja, letztendlich ist es Kultur, es ist jetzt keine Massenunterhaltung, die wir liefern. Und entsprechend kann man sich jetzt auch nicht auf kostendeckende Verkaufszahlen im Buchhandel stützen. Und das ist eben der Grund, warum wir nach Förderern suchen, die sich dann mit dem jeweiligen Land verbunden fühlen und die auch unsere Idee der Kulturvermittlung über ein Hörbuch unterstützen. Und im Falle des Russland-Hörbuchs sind wir über die Robert-Bosch-Stiftung, die ja intensive Kontakte mit Russland pflegt, an eine Hamburger Stiftung weiterempfohlen worden, die sich gerade neu gegründet hatte. Das war die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch. Die fördert eben vor allem Austauschprojekte mit jungen Leuten, stellt Lehrpakete für Schulen zusammen, organisiert Veranstaltungen, Wettbewerbe. Und ja, da kamen wir mit dem Russland-Hörbuch zur rechten Zeit, weil sie eben auch eine Möglichkeit gesucht haben, über neue Medien und an ein junges Publikum russische Kultur und Geschichte einerseits sehr kompakt und andererseits aber auch sehr anschaulich zu vermitteln. Und eben, ja, sowohl jungen Menschen, die Russland eben noch gar nicht kennen, als auch für Russland-Kennern, die das Land mal auf eine ganz andere Art und Weise und aus anderer Perspektive kennenlernen wollen. Das sind so die Grundzüge eines Entstehungsprozesses für ein Hörbuch.
Dann vielen Dank für diesen Einblick in die Werkstatt der Hörbücher beim Silberfuchs Verlag. Ich wünsche Ihnen viele gute Anlässe und einen guten Riecher und natürlich auch immer die nötigen Partner, um auch weitere Projekte für die noch verbleibenden vielen Länder Mittel- und Osteuropas, aber auch woanders zu finden und auch dort Projekte dieser Art realisieren zu können. Das Russland-Hörbuch, das ich selber gehört habe, kann ich sagen, ist sehr, sehr beeindruckend und sowohl für Leute, die noch gar nichts von Russland verstehen, als auch für Leute, die sich sehr lange schon mit Russland beschäftigt haben, ein wirklicher Hörgenuss. Das kann ich also ganz reinen Herzens sehr empfehlen. Wir verlinken auch auf die Seite des Silberfuchs Verlages bei diesem Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen viel Erfolg mit den weiteren Hörbüchern. Dankeschön.
Ja, Ihnen auch vielen Dank und ich habe mich gefreut, über unsere Projekte berichten zu können. Vielen Dank.